Es begann, als unsere Vorfahren Schutz in Höhlen suchten. Schutz vor den Unbilden der Natur und dem bösen Tier von nebenan. Aus den Höhlen wurden Lehmhütten und Holzhäuser, denen Bauten aus Stein und Beton folgten. Heute denken wir über andere Materialien nach, über das intelligente Quartier und Smart Mobility. Doch was hat sich seit der Höhle wirklich geändert?
Ja, Kurt, vielen Dank, dass wir nochmal den Gesprächsfaden aufnehmen. Ich falle gleich mit der Tür ins Haus. Du hast vorhin einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen, der sich mir noch nicht erschließt. Also wir haben irgendwann 10 Milliarden Menschen und du sprachst davon, dass die meisten davon unbehaust sein werden. Also behaust versus unbehaust. Kannst du das nochmal untersetzen, diese Art?
Das kann ich versuchen. Es ist ein, wie fast alles natürlich, ein sehr, sehr komplexes Thema. Einfach deswegen, weil man sich zunächst nochmal über die Begriffe verständigen muss. Also die These ist, und damit fange ich einfach mal an, dass der behauste Mensch jemand ist, der eine Heimat hat, der vier Wände um sich herum hat, ein Dach über dem Kopf und der sesshaft ist an einem bestimmten Ort. Mhm. Und der sich dort in seiner Behausung auch so verhält, dass diese Behausung nicht irgendwann zerfällt. Also er ist auch gleichzeitig angetreten, diese Behausung, die er sich selbst geschaffen hat, auch zu bewahren. Also eine Stadt, ein Haus, eine Wohnung so zu bauen und damit umzugehen, dass
auch eine Lehmhütte?
Dass sie über Generationen hält. Nicht? Also auch ein Haus im Wald. Nicht? Also Toro Walden, also Leben im Wald, bedeutet, ich baue mir eine Hütte im Wald und die überdauert Generationen oder da leben Generationen drin. Toro benutzt ja nun das schöne Beispiel mit den, wie er das noch nennt, mit den Wilden, also mit den Indianern in Amerika, die alle ihre eigene Hütte, ihre eigene Behausung haben gegenüber, und das kontrastiert er dann mit den Menschen, die in den Großstädten leben müssen, die eben keine eigene Behausung haben, nicht? Sondern die dort eben für sehr viel Geld zur Miete wohnen müssen und so weiter. Innerhalb dieses Behaustseins gibt es also auch wieder sehr, sehr unterschiedliche Kategorien von Menschen. Also diejenigen, die das Haus, die Wohnung, ihr Eigentum nennen, und diejenigen, die dort zur Miete wohnen. Also das Behaustsein hat sehr, sehr unterschiedliche Dimensionen, auch in unserer Welt, in der wir unterwegs sind. Mhm. Und nicht von ungefähr haben wir ja nun, auch speziell in Deutschland, gerade was die Wohnraumsituation angeht, seit vielen Jahren oder Jahrzehnten immer wieder neu aufkochende Diskussionen, jetzt auch gerade wieder mit Mieten und so weiter. So, das ist der eine Aspekt. Der zweite, bevor ich dann zum Unbehausten komme, wobei das immer mitschwingt, dieses Unbehaustsein. Die Frage ist ja natürlich dann auch, wie sich der Mensch in seiner Wohnung aufführt. Also das Hausen hat ja immer auch so einen negativen Aspekt, nicht? Also Hausen wie die Vandalen. Nicht? Ja. Bedeutet natürlich auch, ich lasse die Wohnung, ich lasse das Haus, in dem ich lebe, verkommen. Stichwort Mietvandal. Ja. Schwieriges Thema, ganz schwieriges Thema, und reflektiert halt die Situation, dass auch diesem behausten Menschen, dass das nichts Homogenes ist, sondern dass man da auch sehr, sehr differenzieren muss. Auch innerhalb dieser behausten Welt gibt es das Unbehauste, das heißt also denjenigen, der moralisch im Grunde genommen gar nicht die Voraussetzungen erfüllt, um ein Haus wirklich in einem Sinne bewohnen zu können, dass es auch schont. Heidegger, also der deutsche Philosoph Heidegger, spricht ja auch davon, dass Wohnen auch gleich schonen bedeutet. Das auch vom Wortursprung her gehört das durchaus zusammen. So, also diese Kategorisierung des Behaustseins hat sehr, sehr unterschiedliche Dimensionen, ist also auch in sich schon sehr komplex. Also im Behaustsein gibt es auch im moralischen Sinn ein Unbehaustsein. Muss man sich einfach vergegenwärtigen, dass das so ist. So, dann gucken wir auf die ganz große Welt. Wir wissen im Augenblick nicht und haben auch nicht die Spur einer Vorstellung, davon, wie viele Menschen auf diesem Planeten momentan in einer Wanderungsbewegung sind, das heißt Migranten sind oder sich aus welchen Gründen auch immer von einem Ort zum nächsten bewegen müssen, aus unterschiedlichsten Gründen, über die man dann auch, über die Gründe des Unbehaustseins, über die Gründe von Migration wäre dann auch nochmal gesondert zu sprechen. Aber einfach nochmal dieses Beispiel China, wo ja auch die Wanderungsbewegung teilweise dann auch vom Land in die Stadt sehr, sehr bewusst dann auch propagiert wird. Allein dort sprechen wir jährlich von irgendwo zwischen 50 und 100 Millionen Menschen, die in einer Wanderungsbewegung sind.
Die sind aber irgendwann dann auch behaust.
Die waren auch vorher nicht das ist ja das Interessante, die waren ja vorher nicht unbehaust, die lebten halt auf dem Land. Ja. Und um eine bestimmte Art der Wirtschaft dann auch sicherzustellen, werden die halt in die Städte geholt, um meinetwegen dann auch wieder eine bestimmte Art wirtschaftlicher Dynamik, dann eben mit der Zielsetzung halt die Weltmacht Nummer 1 zu werden, in die Städte geholt, um dort für eine bestimmte Art von Produktivität dann auch zu sorgen. So, also da wird dieses Unbehaustsein oder diese Migration dann auch teilweise sehr, sehr bewusst gefördert. Gibt natürlich dann auch wieder welche, die wieder zurückwandern, nicht? Also da gibt es Bevölkerungsströme, von denen wir oder ich zumindest nicht die Spur einer Ahnung haben. So, dann gibt es, und auch das muss man sich immer wieder vor Augen führen, das, was wir zum jetzigen Zeitpunkt, nehmen wir das Beispiel einfach deswegen, weil wir da ja nun extrem involviert sind, ja nun in Afghanistan erleben. Mhm. Wobei wir über die politische Dimension auch was unseren Anteil da angeht, jetzt gar nicht erst sprechen müssen. Das ist ja ein Skandal erster Ordnung. Mhm. Aber dort erleben wir ja nun, dass Menschen im Grunde genommen raus wollen aus diesem Land und nicht raus dürfen, dort festgehalten werden. Einfach deswegen, weil die Taliban müssen ja über irgendjemand herrschen auch. Also die wollen natürlich, also dass die Leute dort
das
bleiben.
Das kennen wir in der DDR. Das hatten wir, genauso. Ja?
So, und jetzt völlig unabhängig davon, dass die unter widrigsten Umständen dort leben und leben müssen und dann auch wieder auf unsere, Anführungszeichen, humanitäre Hilfe angewiesen sind. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass das Unbehaustsein dort auch wieder eine Dimension hat, die wir uns zumindest nicht vorstellen können und die sich auch unserem Vorstellungsvermögen völlig verschließt. Oder auch das wird ja so an die Peripherie unseres Bewusstseins gedrängt. Es gibt ja nach wie vor auch im europäischen Binnenraum nach wie vor Flüchtlingslager, wo zigtausende von Menschen vor sich hin vegetieren. Auch das eine Form des Unbehaustseins, die man natürlich so nicht wollen kann, die von uns aber auf eine bestimmte Art und Weise einfach geduldet wird oder wo wir keine Idee haben, wie man das abstellen kann und auch nicht den Willen entwickeln, das abzustellen. Nicht? Einfach deswegen, weil wir im Grunde genommen wollen wir damit nichts zu tun haben, also deswegen bleiben diese Leute, nehmen wir ein Beispiel, halt auf Lesbos hängen. Und dort fließen zwar unsäglich viele Gelder hin, aber es werden halt immer noch keine neuen Flüchtlingslager gebaut, einfach deswegen, weil die Leute auf Lesbos überhaupt kein Interesse daran haben, die Leute dort zu halten.
Ist ja im Endeffekt auch keine Lösung, es sind ja alles nur Zwischenlösungen und das ist ja ein Ergebnis und keine Ursache.
Jetzt kommst du aber zu einem ganz wichtigen Punkt. Mhm. Das Stichwort Zwischenlösung. Und das ist jetzt die ganz große Dimension, wie man dieses Verhältnis von Behaustsein und Unbehaustsein beschreiben muss. Es gibt im Grunde genommen in dieser Welt, in der wir momentan unterwegs sind, nur noch Zwischenlösungen. Mhm. Es gibt keine endgültige Lösung. Wir sind wirklich, und das jetzt nicht gewollt, sondern in der Tat aufgrund der Entwicklungen, die uns dieses Anthropozän, also das vom Menschen gemachte Erdzeitalter eben aufgibt, wir sind in einem Zustand, der Unwägbarkeit in einem Zustand des ständigen Wandels. Mhm. Wenn du mich fragen würdest, jetzt, wie siehst du meinetwegen die Lebens- und Arbeitsgesellschaft in Deutschland in 20 Jahren, mhm, könnte ich dir darauf keine Antwort geben. Ich habe eine Vorstellung davon, ja, aber das bin hundertprozentig davon überzeugt, dass es da zig Vorstellungen
gibt. Das ist ja das, also, mit den Szenarien, wo geht es dann hin?
Allein wenn man sich anschaut, auch das hat mit Behaustsein und Unbehaustsein zu tun und die Art und Weise, wie wir uns in dieser Welt bewegen, auch in unseren Städten bewegen. Stichwort Homeoffice. Nicht? Mhm, Auch die Art und Weise, meinetwegen, wie wir künftig unsere Städte bauen müssen, wie wir die Frage des Verkehrs regeln, wie man nun wirklich innerhalb dieser Welt, in der wir innerhalb dieser behausten, zivilisierten Welt, in unseren Breiten, wie man das Verhältnis von Mobilität und Immobilität regelt, ein Megathema, eines der größten Themen überhaupt. Ja. Wenn ich mir die Innenstadt in Leipzig zum Beispiel angucke, bin ich wild begeistert. Einfach deswegen, weil ich da kein Auto mehr sehe, sondern nur noch Fußgänger. Wenn ich in eine meiner Heimatstädte reingucke, da wo ich auch studiert habe, in Freiburg, mhm, das blanke Chaos, einfach deswegen, weil ich entweder von einem Fahrradfahrer untergebügelt werde oder sich auf ein Fahrradfahrer auf meine Motorhaube setzt. Nicht? Der rabiate Autofahrer ist abgelöst worden durch den rabiaten Fahrradfahrer. Es ist völlig, wirklich, wirklich unvorstellbar, wie die Leute in Freiburg mit dem Fahrrad unterwegs sind. Wirklich rücksichtslos ohne Ende. Wirklich, also ich habe das zweimal erlebt. Man kann sich das nicht vorstellen. Nicht? Und dann auch noch mit dem Anspruch, immer Recht zu haben. Ja, und auch, jetzt kommt der nächste Punkt, auch immer Recht zu bekommen. Ja? Wenn du als Autofahrer heute dich da reintraust und du kollidierst oder ein Fahrradfahrer kollidiert mit dir, du hast schlechte Karten.
Naja, das ist ein ganz spezifisches Thema. Und je größer die Städte, umso extremer ist ja auch, oder wichtiger das Thema Mobilität der Zukunft. Und da gibt es in meinen Augen noch keine wirklichen Konzepte, sondern das, was du jetzt beschrieben hast mit den Fahrradfahrern. Fußgänger, Fahrradfahrer, Autofahrer, öffentlicher Nahverkehr. Es ist ja kein Miteinander, sondern es ist ja ein Neben- oder Gegeneinander. Und es gibt keine oder kaum Konzepte. Und wenn man dann das Thema autonomes Fahren oder neue Verkehrsmittel noch mit andenkt, da gibt es ja gar nichts. Und das heißt, das Thema Digitalisierung spielt da mit ein. Und da würde ich gerne das Thema, was du schon angesprochen hast, Megacities ansprechen. Du hast ja schon mal in einem Artikel geschrieben, Megacities sind ja so eine Art Zukunft des Wohnens, des Lebens der Menschheit. Ist das wirklich so? Und sind die auch eine Chance, die umgebende Natur oder die Natur zu schützen, weil natürlich in die Höhe gebaut wird, weil konzentrierter gebaut wird und die Leute, die in die Stadt ziehen, dann möglicherweise, ich nenne es jetzt mal so, devastierte Gebiete hinterlassen, also wo kein Mensch mehr wohnt und die Natur sich das dann zurückholt?
Also um mit der wichtigsten Frage anzufangen, und ich stelle die Frage an mich selbst. Es ist ja immer gut, wenn man Fragen dieser Art dann auch mit sich selbst zunächst einmal ausmacht. Möchte ich in einer Megacity wie Abu Dhabi leben, mhm, zum Beispiel?
Singapur, Shanghai, was
du Nein, sagst. Die Antwort ist ganz klar nein. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich, von meinem Verständnis des Menschseins und von meinen Ansprüchen, die ich an mein Leben habe, kann mir das nicht vorstellen. Also es bedarf eines bestimmten, es gibt etwas ganz Wichtiges, eines bestimmten Typus des behausten Menschen, der dort wirklich in der Lage ist, Anführungszeichen glücklich, Schlusszeichen, zu leben. So, und das ist, auch das erleben wir ja nun, auch gerade in diesen Städten, das läuft natürlich also auch auf eine zunehmende Vereinzelung der Menschen hinaus. Die Einzelhaushalte und vor allen Dingen auch die kleinen Apartments, auch gerade in diesen Megacities, man muss gar nicht so weit gehen, auch in Berlin wächst ja unendlich. Also das ist ja auch Berlin ist in der Zwischenzeit eine Stadt der Vereinzelung und diejenigen, die in Gemeinschaften leben, das sind die kriminellen Clans sozusagen, die aus unterschiedlichen Quellen und ihrerseits ihre familialen Wurzeln dann nun haben. Und das muss man nun gar nicht im Ausland ansiedeln, auch gibt genauso kriminelle Clans auch in Deutschland. Also dieser familiale Zusammenhalt, der ist verloren gegangen. Aber auch das ist etwas, was wir spätestens seit Ferdinand Tönnies hat vor über den Daumen gepeilt, 150 Jahren sein Buch Gemeinschaft und Gesellschaft geschrieben. Und dort beschreibt er sehr genau, wie sich die familialen Strukturen in der Großstadt auflösen, also wie die immer weiter zurückgehen und wie die Vereinzelung in diesen Großstädten eben wächst und immer größer wird. Und damit natürlich auch ein bestimmter neuer Typus des behausten Menschen entstehen muss, weil auch da gilt nochmal dieses Gesetz der großen Zahl. Ich wüsste zum Beispiel nicht, wie man sonst 10 Milliarden Menschen auf diesem Planeten Ende des Jahrhunderts auch nur ansatzweise behausen soll, wenn nicht in diesen Megacities. Dass das etwas ist, nochmal, was ich mir für mich selbst, für mein eigenes Leben weder vorstellen noch wünschen kann, steht auf einem anderen Blatt, aber das wird wohl notwendig darauf hinauslaufen.
Du hast zwar Berlin genannt und vielleicht ist Frankfurt ähnlich, aber es sind ja nicht, ich sage jetzt mal so, die Megacities. Wenn man die sich anschaut, entstehen die vor allen Dingen auch in Ländern anderer Kultur und auch armen Regionen. Wenn ich Rio de Janeiro, Mexico City und wie gesagt, viele kennt man gar nicht und eben auch in China sieht, das sind andere Regionen, andere Kulturen. Der Deutsche kann sich es wahrscheinlich, oder der Mitteleuropäer so rum, kann sich es wahrscheinlich nicht so vorstellen.
Ja, wobei das Interessante ist ja tatsächlich, also auch da gibt es unglaublich große kulturelle Unterschiede, nicht? Und man müsste wahrscheinlich das ganze Thema dann auch nochmal aus der ethnologischen oder mit der ethnologischen Brille angucken. Einfach deswegen, weil in den Favelas sind meinetwegen die Familienstrukturen, würde ich jetzt mal behaupten wollen, noch relativ intakt. Ob die Menschen dort glücklich sind, steht auf einem anderen Blatt, aber Wir haben also nach wie vor dort einen anderen Zusammenhalt der Gemeinschaften und das sind ja nun Megacities, auch wenn die Favelas am Rande dieser Städte sind, wo die Familienstrukturen noch in Ordnung sind. Aber selbst wenn man sich das anschaut, auch Brasilien ist in der Tat jetzt unabhängig von diesen Vorstädten, soweit ich das zumindest aus der Distanz wahrnehmen kann, im Blick auf die familialen Strukturen, also noch ziemlich ausgeprägt, gemessen an dem, was wir hier zum Beispiel in Deutschland haben. Und das garantiert natürlich dann auch wieder ein halbwegs, weiß nicht ob glückliches, aber vernünftiges Überleben, einfach deswegen, weil man halt sich dort, ja, man fällt mir jetzt gerade ein, man muss da gar nicht so weit gehen, man muss also nur nach Italien oder mal wegen Spanien gucken, auch dort sind die familialen Strukturen noch ganz anders ausgeprägt, auch mit religiösem Hintergrund, als hier noch in Deutschland.
Ist auch wieder ein weites Thema, denn Familie bedeutet nicht immer Freude, kann auch viel Zwang.
Das ist wohl wahr. Heißt,
wie hieß es immer so schön, Freunde kann man sich aussuchen, Familie nicht, aber das ist natürlich eine ambivalente Sache. Du hast vollkommen recht, Familie schützt natürlich auch und das vor allen Dingen eben, wenn man Europa ansieht, in den südlichen Ländern noch vorhanden. Nochmal kurz zurück zu den Megacities, das heißt, es wird gebaut. Bauen heißt Baustoff und zum Beispiel Singapur, die kaufen ja schon irgendwo Strände auf. Es werden sogar Strände, was ich mir nicht vorstellen kann, früher habe ich mit der Schippe im Sand gebuddelt und jetzt wird plötzlich der Strand, wie man es auf Deutsch sagt, geklaut, um eben weiter bauen zu können. Das heißt, der Bau und jedes Jahr mehr. Und Baustoff ist, ich weiß nicht, ob er endlich ist, aber zumindest knapp. Sand, Holz, Stahl.
Ja, wir haben es gerade was das Thema Sand und Meeresstrand angeht. Nicht nur dort, auch in Europa haben wir da massiv Probleme. Ja. Einfach deswegen, weil halt Sand gebraucht wird zum Bauen und wir halt noch keinen Ersatz gefunden haben. Und das bedeutet natürlich also auch, dass nun wieder das Meer näher an die Stadt ranrückt.
Richtig. Mhm.
Das heißt, wir Schutzwälle errichten müssen gegen das Meer. Und
wieder mit Sand und Beton.
Es ist eine paradoxe Situation des Hausens, in der wir dann auch wieder unterwegs sind. Nicht? Auch das ist eine, es ist gut, dass du das angesprochen hast, auch das eine Dimension, die man sich eben vor Augen führen muss, was das konkret bedeutet, nicht? Und was für Auswirkungen das dann tatsächlich hat auf die Natur, nicht? In diesem Fall auf das Meer, auf die Meeresstrände. Nicht? Also natürlich auch da, der Abbau der natürlichen Sandstrände wird ja teilweise mit absolut kriminellen Methoden betrieben. Es wird ja Sand geklaut und das ohne Ende. Ich selbst muss gestehen, ich hab keine Vorstellung, wie das funktioniert, aber es funktioniert
auch. Ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Aber irgendwann sind deine Malediven, was du gesagt hast, die so schön sind, vielleicht gar nicht mehr da, aber nicht, weil es mehr so hochgestiegen ist, sondern weil man ganz einfach diesen Sand brauchte. Das ist sowieso ein Phänomen. Es gibt genügend Sand in der Wüste, aber der hat eben eine andere Struktur. Da kann sich nichts dran binden, weil er rundgelutscht ist durch den Wind, wie man so schön sagt. Ich würde gerne in Ausblick auf die nächsten Podcasts mal ein bisschen in die Zukunft schauen, vielleicht auch ein bisschen positiv. In Venedig hat ja die Biennale ihre Pforten geschlossen. Diesmal ging es um das Thema Architektur. Die teilnehmenden Länder haben natürlich unterschiedliche Pavillons mit unterschiedlichen Vorstellungen gehabt. Ein nordischer Pavillon, ich weiß jetzt aus dem Stegreif nicht welcher, hatte einen Ansatz, der in meinen Augen auf der einen Seite interessant ist, auf der anderen Seite blauäugig. Man braucht als Wohnender in einem Mietshaus Wohnender mal sich umzuschauen und zu überlegen, mit wem würdest du gern zusammen wohnen. Der Ansatz ist, die Wohnungen sind kleiner, die Zimmer sind kleiner, aber dafür gibt es Gemeinschaftsräume der unterschiedlichen Art, die man gemeinsam mit den anderen Mietern, Bewohnern, von außen kommenden nutzt. In meinen Augen ist das sehr blauäugig. Das ist das, was du gemeint hast, auch wie man seine eigene Wohnung sieht, ob man sie liebt oder ob sie eben bloß...
Ja, auch das ist auch da gut, dass du das ansprichst. Auch das ist eine Form des Behaustseins, das es im Prinzip schon immer gab. Stichwort die Wahlverwandtschaften, also die du vorhin angesprochen hast, nicht? Also gegenüber den Blutsverwandtschaften oder familialen Verwandtschaften. Es gibt ja nun auch in Deutschland in der Zwischenzeit zahlreiche Projekte von Menschen, die sich Gemeinschaftseigentum schaffen und gemeinschaftlich dort mehr oder minder zufällig dann in einer Art von, was man sagt, Kommune. Ja, Genossenschaft, Kommune ist ja verpönt, aber es ist schon eine Art von Kommune. Was, also ich selbst habe sowas mal besucht und angeguckt, und das ist durchaus eine spannende Angelegenheit. Wird von unterschiedlichsten, auch weltanschaulichen Richtungen dann auch wieder befeuert und ist ein interessantes Modell. Und Stichwort ist eben dann tatsächlich die Autarkie, die da hinten dran ist. Also gibt es einige Beispiele in Deutschland, auch da kann man sich das mal so ein bisschen näher angucken oder auch mal vielleicht sogar einen ausführlicheren Podcast drüber machen und dann vielleicht sogar mal mit einem der Beteiligten dort sprechen, wie die das erleben. Die bauen sich tatsächlich ihr Wohngebäude, ihr Haus oder insgesamt gesehen alles selbst, haben ihre Felder, ihre Gärten, ihre Viehzucht und sind tatsächlich völlig autark. Ist auch etwas, was ganz, ganz kleiner Ausflug in eine völlig andere Richtung jetzt auch wieder, was exakt dahin passt. In der anthroposophischen Heilpädagogik gibt es so etwas. Dorfgemeinschaften von Behinderten auch, die völlig autark leben können. Also dort leben Behinderte zusammen mit ihren Eltern, also mit wahlverwandtschaftlichen Eltern. Quasi jetzt nicht von der Wiege, aber von einem bestimmten Lebensalter bis zur Bahre. Das heißt, ich habe jetzt gerade ein ganz berühmtes Modell vor Augen. In Schlitzassen ist eine Lebensgemeinschaft, eine Dorfgemeinschaft, die völlig autark ist. wo Behinderte, also Stichwort Inklusion, wo Behinderte mit Nichtbehinderten zusammenleben, die ihre eigenen Werkstätten, ihre eigene Bäckerei, ihre eigene Gärtnerei, ihre eigene Viehzucht und so weiter und so fort haben und auch dann den Gottesacker und die dann auch ihre eigenen Begräbnisse zelebrieren. Im Grunde genommen ein in sich geschlossener Kreislauf des Anführungszeichen familialen Lebens. Interessante Modelle, die man auch auf die in der Zwischenzeit eben auf die normale in Anführungszeichen Welt überträgt. Und wie gesagt, da gibt es einige berühmte Beispiele, über die man will es Namen sind Schall und Rauch, aber wirklich, wirklich berühmte Beispiele, die interessant werden, mal anzugucken, auch auf wie, sagen wir mal so, diese Sozialstrukturen sich dann so entwickelt haben.
Wobei das, was du gesagt hast, da sucht man sich ja seine Mitbewohner selber und man hat auch Fläche und so weiter, aber für die, das geht ja nicht in Größenordnung. In Größenordnung, also große Häuser, Mietshäuser, sage ich jetzt mal, die automatisch implizieren, da mietet jemand eine Wohnung und ist damit Teil dieser Gemeinschaft, ob man will oder nicht. Also ich stelle mir das doch relativ kompliziert vor und da sind wir wieder bei dem Thema Moral des Menschen, was wir vorhin hatten mit dem Thema Bildung, ob das überhaupt funktioniert. Aber es ist zumindest ein Ansatz. Das
ein interessanter Ansatz, einfach weil die Leute, die da hinziehen, machen das ja freiwillig, nicht? Also du wirst ja in eine Familie hineingeboren. Du kannst ja deine Familie nicht aussuchen, also das ist einfach Zufall, Schicksal, wie auch immer. Während in diesem Fall ist es eine Willensentscheidung, das heißt, du gehst da also nun in eine Gemeinschaft rein, guckst dir vorher natürlich die Leute, kannst dort zur Probe dort mal leben, eine gewisse Zeit, und wenn es dir halt nicht gefällt, gehst du wieder, kommt auch vor. Aber das, was ich konkret erlebt habe in einem Fall, ist schon so, und da spreche ich jetzt also nicht über die Behinderten, die ja nicht weg können, einfach weil sie allein nicht überlebensfähig sind, sondern eben in der Gemeinschaft leben müssen dann wieder. Sondern wir sprechen jetzt wirklich über Menschen, die freiwillig in eine solche Gemeinschaft reingehen und dort auch glücklich werden. Und völlig und auch wirklich Sozialstrukturen erleben und dann auch entwickeln, die absolut konträr sind zu den Verhaltensmechanismen, die es in der sonstigen Gesellschaft, in der sonstigen behausten Welt auch in unseren Breiten gibt. Also das sind ganz spannende Themen. Ja.
Vielleicht, ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann als eine der letzten Bemerkungen. Ein Einzelkind, was nicht in den Kindergarten geht oder in die Kita, wie es jetzt heißt, ja, lernt ja viele Dinge nicht kennen, wie in einer Gemeinschaft dann eben in der Kita, wo man sich auch nicht unbedingt durchsetzen muss, aber mit anderen Dingen auseinandersetzen muss. Was du vorhin gesagt hast, die Vereinzelung des Singles, der abschließt und dann allein ist, nicht unbedingt gewollterweise, aber das ist etwas anderes als etwas, wenn jemand so in so einer Wohngemeinschaft lebt. Vielleicht ist es wirklich ein Modell der Zukunft.
Es lohnt zumindest darüber nachzudenken und es lohnt sich das anzugucken und auch dort die Erfahrungen der Menschen, die dort leben, einfach mal für sich selbst aufzunehmen und zu verarbeiten.
Ja. Vielen Dank. Vielleicht noch eine letzte Bemerkung. Ich glaube auch, weil du das vorhin gesagt hast, was man gerne möchte oder nicht möchte, dass Menschen, die in der Natur leben, egal ob das Dorf ist oder am Rande der Stadt mit Garten, die sich mit der Natur, mit Blumen beschäftigen, mit Pflanzen beschäftigen, dass die ein ganz anderes Verhältnis zur Natur haben und vielleicht für die Probleme, die die Menschheit hat, in dem Fall viel offener dem gegenüberstehen und vielleicht auch versuchen als Einzelperson ja etwas zu tun, um es ein kleines Stückchen besser zu machen. Und ich würde mir, wenn du einverstanden bist, erlauben, das als Schlusswort zu nehmen. Wir haben so viel Ankerpunkte auch gesetzt, wo man weitere Podcasts damit bestücken kann. Lassen wir es für heute gut sein. Ich bedanke mich dafür, auch dass du in Leipzig gewesen bist und freue mich auf die nächsten interessanten Gespräche.
Ich danke dir, war eine Freude, mit dir geplaudert zu haben.
Vielen Dank. Danke dir.